Die Stadionsprechstunde, der Podcast von 12termann.at.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Ausgabe der Stadionsprechstunde. Wir heißen euch zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts über Fußball Österreich willkommen. Wir, das sind mein Kollege Severin Dringel. Hallo Sevi.
Hi Christoph.
Und meine Wenigkeit Christoph Bosnerk. Die Europameisterschaft in Deutschland ist nur noch wenige Tage entfernt und unsere Fanherzen schlagen immer rasanter und auch für die Journalisten und Medienvertreter, die über das Turnier berichten, über die gesamten 4 Wochen, steigt wahrscheinlich auch das Stresslevel zusehends. Aber wie läuft so eine Berichterstattung eigentlich ab? Was spielt sich da hinter den Kulissen ab, vor allem im Fernsehen? Das wollen wir heute wissen und zu diesem Anlass haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns. Und um den Namen noch ein wenig hinauszuzögern, haben wir euch ein kleines Rätsel mitgebracht. Und das wird uns Sevi jetzt vorstellen.
Genau, wir suchen natürlich den Namen unseres heutigen Gastes. Und ich darf, um diesen Namen so ein bisschen für euch als Rätsel aufzustellen, gebe ich euch jetzt 4 Hinweise und einer davon ist falsch. Unser heutiger Gast begleitet in Deutschland sein bereits 12. Fußballgroßereignis als Kommentator. Hinweis Nummer 2. Er hat insgesamt schon 4 EM- und WM-Finals kommentiert. Hinweis Nummer 3. Ihn verbindet eine enge Freundschaft zum ehemaligen österreichischen Skifahrer und heutigen ORF-Experten Hans Knoss. Und Hinweis Nummer 4. Er ist gebürtiger Vorarlberger, lebt heute aber in Wien. Ich würde unseren Gast nun bitten, den falschen Hinweis zu nennen.
Der falsche Hinweis ist leider, aber doch selbstverständlich der 4. Hinweis, denn es ist genau umgekehrt. Ich bin in Wien geboren und lebe jetzt schon seit über 10 Jahren und das sehr, sehr gerne am anderen Ende in Vorarlberg.
Genau, es handelt sich natürlich um Oliver Polzer, langjähriger Sportjournalist und Kommentator beim ORF und seit 2019 auch Moderator der beliebten ORF-Quiz-Sendung Q1, ein Hinweis ist falsch, auf dem dieses kleine Rätsel jetzt basiert hat. Oliver, herzlich willkommen und danke, dass du dir heute Zeit nimmst, um mit uns ein bisschen zu quatschen.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
Ja, ich würde gleich mal in den Fragenkatalog reinstarten, nämlich klar, es steht jetzt die Europameisterschaft vor der Tür. Und bevor wir darauf ein bisschen mehr näher eingehen, wollen wir mehr vielleicht ein bisschen über deinen Werdegang, über dich als Person erfahren. Was sind deine ersten Erinnerungen an den Fußball und welche Rolle spielt der Fußball in deinem Leben insgesamt?
Also ich bin ein Kind gewesen, das nicht ruhig sitzen konnte, eines von vielen Kindern. Also meine Mutter hatte es gar nicht so einfach. Allerdings dann auch wieder schon, denn war ein Ball in der Nähe, war ich auch schon beschäftigt. Das heißt, wann auch immer es möglich war, war ich mit Ball unterwegs, am Fuß, in der Hand, womit auch immer. Und habe relativ schnell einfach auch die Liebe zum Fußball entdeckt, habe geschaut, dass ich schnell einen Verein finde, wo ich trainieren kann, wo ich spielen kann. Habe eigentlich meine ganze Kindheit, Jugend im Verein gespielt, in der Schule, Schülerliga, war auf jeden Turnprofessor sauer, der Basketball spielen wollte und nicht Fußball. Und Fußball, was gegangen ist. Selber spielen, Fernsehen, damals noch auch viel Sport und Musik auf Ö3, also alles, was gegangen ist, habe ich mir reingezogen. Also Fußball gibt es, seit mich gibt in meinem Leben.
Und wie kommt es dann, dass wir dich heute ein Spiel kommentieren hören und nicht selber auf dem Platz sehen?
Bei mir war es ja, ich will nicht sagen ein Zufall, aber also der Sportberichterstattung, das hat mich immer schon begeistert, aber eben als Konsument und ich habe eigentlich dann ein bisschen in Ermangelung bessere Ideen begonnen, internationale Betriebswirtschaft zu studieren nach der Matura und bin aber dann, habe auch recht viel Tennis gespielt, habe eine staatliche Tennislehrerausbildung und bin ein bisschen im Ausland gewesen und habe als Tennislehrer gearbeitet und bin dann irgendwann zurückgekommen nach 8 Monaten Türkei, ich glaube im Jahr 1993 und habe in den Folgejahren weiter studiert, aber auch diverse Nebenjobs gemacht und habe wirklich tatsächlich irgendwann den damaligen ORF-Sportchef Elmar Oberhauser getroffen bei einer Veranstaltung in Wiener Neustadt, da war es ein Charity-Tennisspiel, weiß ich noch, Thomas Muster gegen Goran Ivanisevic. Und ich habe dort Sekt ausgeschenkt, also klassischer Studentenjob an so einem Standl und sehe irgendwann den Elmar Oberhauser und denke mir, das ist doch der ORF-Sportchef, den frage ich jetzt einfach, was man da eigentlich tun muss, wenn man dort mitarbeiten will. und bin hin mit meiner Schürze umgebunden, habe mich vorgestellt und habe ihn gefragt, was man tun muss. Und er hat gesagt, rufen Sie den Herrn so und so an, machen Sie sich einen Termin aus und der wird Ihnen das alles erklären. Das habe ich gemacht, bin dorthin gefahren und beim Hinfahren, also bei der Anreise zum Königlberg, habe ich mir gedacht, großartig, ich habe einen Termin, ich bin dabei. Und dann habe ich dort das Gespräch geführt mit einem gewissen Herrn Paff, der mir dann gesagt hat, ja, wollte mich mal kennenlernen und sehen, wie ich so drauf bin, kann mir anbieten, ein Praktikum zu machen. Allerdings nur, wenn ich den großen Aufnahmetest im ORF mache, das Assessment Center, das überhaupt nicht sportspezifisch ist, sondern Allgemeinwissen, Sport ist auch dabei, aber auch Kultur, Wirtschaft, alles Mögliche. Und wenn ich den geschafft habe, dann kann ich mir gerne ein Praktikum anbieten. Und ich habe mich dann angemeldet für sowas. Ich bin vom Königlberg wieder runtergefahren. Raufgefahren bin ich mit dem Gedanken, super, ich bin dabei. Runtergefahren bin ich mit dem Gedanken, das kannst du vergessen, das wollen alle. Warum solltest du das schaffen? Und bin dann irgendwann wieder, lustigerweise genau einen Monat lang in Tunesien gewesen, als Tennislehrer. Bin zurückgekommen, am nächsten Tag war dieses Assessment Center. Und ich bin in der Früh, habe den Wecker gestellt gehabt, bin aufgewacht und habe mir gedacht, das kannst du vergessen. Du hast jetzt einen Monat lang da in Tunesien keine Zeitungen gelesen, kein Radio gehört, keine Sportarten, gar nichts, kein Fernsehen. Also das bringt nichts. Habe mich wieder umgedreht, konnte aber nicht schlafen und habe mir da gedacht, komm, da fährst hin, das machst, weil das ist eine gute Erfahrung. Und bin dort hingefahren zum ORF, da waren so um die 100 Menschen, die da teilgenommen haben. In zwei Teilen war das, am Vormittag alles sozusagen anonym. Und dann hat es geheißen, ja, zum Mittag verlesen wird dann, wer da bleibt. Und am Nachmittag vor Jury sich weiter präsentiert. Und dann war ich dort dabei und ein paar Wochen später habe ich einen Brief bekommen. Ich wäre auf Platz 2 gelandet und 2 oder 3 Abteilungen hätten Interesse an mir. Dann habe ich mein Praktikum beim Sport begonnen und hat das seinen Lauf genommen. Also es waren eigentlich nicht unbedingt Zufälle, aber sehr, 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 sehr viele Kurzschlussreaktionen oder Aktionen und Entscheidungen, die letztendlich dann meinen beruflichen Lebensweg entschieden haben. Und ich bin in der glücklichen Lage gewesen, dann auch in einem Alter dorthin zu kommen, wo noch nicht viele junge Kolleginnen und Kollegen, Kolleginnen noch weniger, dort waren und durfte also bei den dann schon arrivierten Herrn Seger, Huber, Elstner, Zimmer, Brüller und wie sie alle heißen, assistieren, mitgehen und dann irgendwann auch mit den Jahren die Dinge machen, auf die keine Lust mehr hatten. Und das ist im Prinzip in gar nicht so wenigen Worten mein Einstieg in diesen Beruf gewesen.
Bitte?
Nein, bitte. Weil du ja die deine Wegbegleiter am Anfang schon genannt hast. Ich glaube, dein großes Vorbild ist ja Sigi Bergmann auch gewesen.
Sigi Bergmann war eines meiner großen Vorbilder. Das ist wirklich so, der hat damals mit dem Sport am Montag einfach eine unfassbare, attraktive, wie sie heute noch sehr gut funktionieren würde, Sportshow wöchentlich moderiert, organisiert, hat Gespräche geführt, hat auf unnachahmliche Art und Weise Boxkämpfe und Rennen im Eiskanal kommentiert und war menschlich einfach großartig. Also um die Zeiten, so viel war es nicht mit Sigi Bergmann, ist mir heute noch wirklich leid, dass es die nicht mehr gibt, weil er nicht mehr lebt. Aber Sigi Bergmann war eine Art großes Vorbild und hat mir dann glücklicherweise bei einem Spaziergang durch Athen, bei den Olympischen Spielen, damals irgendwann gesagt, dass er meine Arbeit schätzt. Und da habe ich mich sehr konzentrieren müssen, dass ich vor Freude nicht heule.
Und was mich interessieren würde, was genau hast du dir abgeschaut von den großen Reporterkollegen sozusagen? War es die Art des Kommentierens, war es die Vorbereitung?
Alles eigentlich. Also das war mir von Anfang an klar. Ich muss da mit offenen Augen durchgehen. Ich habe Bücher vollgeschrieben. Ich bin daneben gesessen, auch nach meiner Dienstzeit noch, wenn Gerhard Zimmer irgendwo in einer komplett verqualmten Kommentatorbox Dennis kommentiert hat und ich gar nicht Dienst hatte oder nicht mehr Dienst hatte oder noch nicht Dienst hatte, dann bin ich daneben gesessen, habe immer gefragt, ob ich dazusetzen darf und habe einfach geschaut, wie macht er das, wo holt sich der seine Informationen, mit wem redet er, wie steigt er ein in einen Live-Kommentar Und was hat er sich aufgeschrieben bei Robert Seger, bei den Skirennern, bei Peter Elsner, beim Kommentieren und Moderieren, beim Fußball, Hans Huber, einfach zuschauen. Und dann, ehrlicherweise, habe ich recht bald für mich entschieden, auch dadurch, dass das so ein breites Feld ist und jeder das auf seine Art macht. Ich hole mir überall das, was für mich passt und mache aber auf meine Art. Und das ist eh der beste Tipp, den man jedem geben kann. Das gibt wahrscheinlich für viele Bereiche, nicht nur für den des Sportjournalisten. Dann selber seinen Weg finden. Ich habe dann auch jahrelang, bis vor wenigen Jahren immer vor großen Fußballturnieren, bin ich zu Marcel Reif gefahren und habe mit dem ein, zwei Tage gearbeitet, habe ihm zugeschaut, haben meine Spiele auseinandergenommen. Du kannst nicht hergehen und sagen, ich mache es jetzt so wie Marcel Reif, weil der ja ganz anders tickt als du, ganz andere Dinge in seinem Leben aufgesaugt hat, die jetzt auch seine Sprache und sein Denken beeinflussen oder formen. Das heißt, du holst dir die guten Sachen, schaust, dass du die Sachen, die dir nicht so gefallen, auch versuchst zu vermeiden. Auch das habe ich bei einigen Kollegen festgestellt, die dann hektisch, grantig, aufgeregt, nervös werden, wenn irgendwas technisch nicht funktioniert. Und ich habe mir das angeschaut und habe mir gedacht, gut, so werde ich es einmal nicht machen, weil wenn jetzt das Kartl irgendwo in Barcelona auf der Tribüne bei einem Spiel nicht funktioniert, werde ich schauen, dass ich alles herbringe und mir helfen lasse und schaue, dass ich das Kartl in Gang kriege. Und wenn ich es nicht in Gang kriege, dann werde ich mir eine grausige Wurst und ein gutes Bier kaufen und schaue mir die Partie an. Was soll ich denn? Ich kann ja jetzt nicht ein Kabel spulen von Barcelona nach Wien ins ORF-Zentrum. Also man holt sich überall ein bisschen was und schaut auch eben, wie gesagt, dass man die Dinge, die einem nicht so gefallen, ein bisschen vermeidet.
Ja, wie wir wissen, ist der Fußball ein Sport, der sehr emotionalisiert und auch sehr polarisiert. Wenn Sie ein, oder wenn du ein Spiel kommentierst, dann hören in der Regel sehr viele Menschen zu. Ich habe da in der Vorbereitung, bin ich natürlich auf dieses Video gestoßen, Freundschaftsspiel Österreich gegen Ukraine im Juni 2012. Da haben Ihre oder deine Kommentare über Marko Arnautović besonders polarisiert. Bist sehr viel kritisiert worden in Foren und Kommentarspalten. Wie gehst du mit solchen Situationen um, vor allem mit Kritik?
Also zunächst einmal muss man ja sagen, Fußball polarisiert, das aus meiner Erfahrung in den Sportarten, wo ich vor allem unterwegs bin, Fußball, Ski, Tennis, am allermeisten. Das hat natürlich damit zu tun, dass diese Sportart unglaublich verbreitet ist, dass ganz viele Menschen diesen Sport in unserem Land betreiben und damit, und das ist auch völlig in Ordnung so, ja, alles viel besser wissen als ich das kann, der auch Fußball gespielt hat und noch immer hin und wieder ein bisschen hobbymäßig spielt, der natürlich vor jedem Spiel wahrscheinlich viel mehr Zeit verbringt als jeder andere mit den Informationen zu diesem Spiel. Das heißt nicht, dass ich mich besser auskenne. Da draußen werden ganz viele Menschen sein, die Fußball besser lesen und verstehen können als ich, natürlich. Aber es gehört halt zum Fußballkommentator auch noch ein bisschen mehr dazu, als nur Fußball lesen zu können. Und Kritik ist grundsätzlich gut. Auch dass Fußballkommentar polarisiert, ist gut, denn das zeigt, da sind viele mit Herz dabei. Also das ist wichtig, das halte ich für sehr gut. Wenn es untergriffig wird, gefällt es mir nicht, aber dann steige ich auch nach der ersten Zeile aus. Und ich betrete keine Foren, denn ich bin ein erwachsener Mensch und ich bin der Meinung, Kommunikation darf auf alle möglichen Wege passieren, aber untergriffige Kritik im Versteck der Anonymität, das tue ich mir einfach nicht an, weil das ist halt leider unsere Zeit. Das hat das Internet unter anderem mit sich gebracht, dass man wunderschön und versteckt mit Dreck werfen kann. Das interessiert mich überhaupt nicht. Also wer jetzt enttäuscht ist, ich lese es nicht, was da in Foren gegen mich geschrieben wird. Es gibt auch viele, die mir gutes Feedback geben, die melden sich dann Gott sei Dank persönlich und ohne anonym zu bleiben. Also ich kann gut damit leben, dass das so ist, dass sich viele Leute ärgern. Es geht mir ja genau gleich, wenn ich als, wie soll ich sagen, gelernter oder praktizierender Fußballkommentator ein Fußballspiel schaue, schaue ich ja auch nicht mehr wie ein normaler Zuschauer und denke mir, na, das hätte ich aber anders gesehen und das hätte ich anders gesagt und das hätte ich überhaupt anders verstanden. Ist ja ganz normal und das ist auch okay so. Und solange der Fußball polarisiert, bewegt er die Leute und das finde ich alles gut. Ich finde, es muss die Schimpferei ein Ende haben, wird sie aber nicht, weil es halt einfach immer Menschen gibt, denen das am allerliebsten ist, wenn sie irgendwen beflegeln können. Und für den angesprochenen Fall dieses Testspiels gegen die Ukraine möchte ich gern zwei Sätze dazu sagen. Das war wirklich lustig, weil ich weiß, Marko Arnautović hatte dort keinen guten Tag. Und ich sehe meine Aufgabe halt schon auch darin, dass ich das anspreche. Also ich kann auch die österreichische Nationalmannschaft, zu der ich stehe und bei der mir auch wichtig wäre, dass sie möglichst viel oder sogar alles gewinnen, nicht immer schönreden. Das will ja auch keiner hören. Also man muss schon ehrlich bleiben. Ganz besonders im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind wir der Wahrheit verpflichtet und das nehme ich auch sehr ernst. Und das Schöne war, ich habe irgendwann eben so nach einer Stunde, habe ich irgendwann gesagt, glaube ich, dass Marko Arnautović heute nicht den besten Tag hat. Ich bin gespannt, ob der bis zum Schluss am Feld bleibt. Und dann ist dieser ganze Storm losgegangen irgendwann, der mir aber auch erzählt wurde. Also ich habe es selber auch nicht erfahren oder gelesen. Das Schöne war, dass in der Pressekonferenz nach dem Spiel Marcel Koller den Satz gesagt hat, ja, so ist halt der Fußball. Marko Arnautović, da dachte ich mir nach einer Stunde, den muss ich jetzt vom Feld holen. Hab noch ein bisschen gewartet und dann hat er uns diese, glaube ich, ein, zwei Tore gemacht. Da hatte ich einfach ein bisschen Glück. Und ich habe mir gedacht, schau, ist doch nett. Bin ich auch richtig gelegen.
Wie wir wissen, nimmt die Ukraine ja auch bei der Euro teil und damit wollen wir zu unserem nächsten Fragenblock kommen. Also vielleicht schließt sich da ja dann, ich glaube, 14 Jahre später der Kreis und Österreich trifft in der K.O.-Runde auf die Ukraine. Genau, der nächste Fragenblock dreht sich dann voll um die Euro. Wie bereitest du dich auf so eine Europameisterschaft oder generell auf ein Großereignis vor? Genau.
Also ich sitze hier an meinem Arbeitstisch, in dem Fall im Homeoffice in Vorarlberg. In ein paar Tagen geht es für mich Richtung Deutschland. Vor mir liegen, ich glaube, alle Hefte, die es da gibt, zumindest einmal in der deutschen Sprache, von Sportbild über Kicker, Elf Freunde und Ballesterer, alles, was da an Sonderheften gibt, liegt vor mir, die ich wahnsinnig gern mir alle reinziehe, weil ich einfach auch ein Fußballtrottel bin. Es ist einmal so. Also ich lese das gerne, ich beschäftige mich gerne. Von dem her gilt für mich auch der schöne Satz, wer den richtigen Job findet, braucht ein Leben lang nicht zu arbeiten. Natürlich ist das Arbeit, nicht immer macht gleich viel Spaß, aber ich habe dann hier noch alle möglichen Unterlagen, die unser ORF Sportarchiv zusammenstellt. Ich schaue mir Spiele an und arbeite das alles zum einen in meinem Kopf und zum anderen arbeite ich seit geraumer Zeit mit einem Tablet, wo ich alles reinschreibe, was ich dann zu meinen Spielen dann auch brauchen kann. Ja, und so kann ich jetzt nicht festmachen, wie viele Stunden mich das beschäftigt, weil es beschäftigt mich seit Tagen immer und immer wieder. Ich habe noch andere Aufgaben auch, die ich auch wahrnehme. Aber ich lese, 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 ich schaue mir Sachen an, ich stöbere im Netz. Also es ist umfassend und viel, und sobald ich dann auch mein Zuhause verlasse, und die Rücksicht auf die Familie, die ich sehr gerne nehme, weil ich das auch sehr genieße zu Hause, nicht mehr vonnöten ist, dann tauche ich völlig ein in dieses Metier und ja, werde trotzdem auch nicht alles wissen, was viele da draußen dann wissen über mein erstes Spiel Spanien, Kroatien. Und wieder wird es ein paar geben, die sagen, es gibt es doch gar nicht, dass der das nicht weiß. Ist so. Es gibt so viel, man kann nicht alles wissen.
Wie schaut dann so ein typischer Arbeitstag bei der Europameisterschaft oder bei einer Weltmeisterschaft aus?
Ja, mittlerweile bin ich ein alter Mann, der nicht mehr lange schlafen kann. Das heißt, ich stehe früh auf und schaue, dass ich irgendwo in einen Raum komme, wo vielleicht ein Radl steht oder eine Matte liegt. Ich bin seit ein paar Jahren ein fanatischer Yoga-Praktizierer in der Früh und haue mich dann noch auf ein Radl, power mich aus und gehe dann irgendwie möglichst schon ausgeschwitzt zu einem Frühstück, ziehe mir die ersten Zeitungen rein und dann, ja, meistens versucht man noch irgendwo zu schauen, was sind die letzten Informationen, die man über Aufstellungen bekommen kann. Was habe ich noch nicht gelesen, was ich vielleicht auch noch lesen wollte, verbringe ein bisschen Zeit im Zimmer. Dann irgendwann schaut man, dass man noch einen Spaziergang macht, um auch an dem Tag ein bisschen was anderes getan zu haben, ein bisschen den Kopf zu lüften. Und ja, meistens schaue ich schon so, bei Großereignissen muss man sich dann neben der Akkreditierung, die man am Anfang vom Turnier besorgt, auch noch Karten für das Spiel holen, die im sogenannten TV-Compound, also dort, wo die Übertragungswegen stehen, da gibt es ein Office, dort muss man sich dann extra noch Match-Tickets holen und einen Plan, wo auf der Kommentatortribüne man seinen Platz hat. Also ich schaue schon, dass ich so 2, 3 Stunden vorher beim Stadion bin. Und auch wirklich dann bis eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vor dem Spiel mit allem fertig bin, auch mit meinen Aufstellungen. Denn dann hocke ich mich auf meinen Platz und schaue gerade aus, schaue denen beim Aufwärmen zu, schaue mir die Stimmung an, weil ich es einfach für wichtig halte, dass man das für sich aufsaugt, selber in Stimmung kommt, diese Stimmung dann auch gut übermittelt und den Menschen ein Gespür gibt, wie das jetzt dort ist. Also es geht nicht nur um die 11 gegen 11, sondern einfach auch ums Gespür. Ja, dann bespricht man dieses Spiel. Im Idealfall tut sich so viel, dass man alles, was man vorbereitet hat, nicht einmal angeschaut hat, weil sich eh so viel tut auf der Wiese. Und danach dauert es üblicherweise 1, 2 Stunden, bis man wieder so weit runterkommt, dass man dann auch den Kopf auf den Polster fallen lassen kann. Also es wird dann meistens noch irgendwie mit einem Kollegen oder so irgendwo ein Hopfenkaltgetränk oder sonst irgendwas Sinnvolles und ein bisschen reflektieren über das Spiel und dann geht es eh schon wieder weiter.
Und wie kann man sich das im Vorfeld zum Turnier vorstellen? Also es wird wahrscheinlich schon im Vorhinein beschlossen, wer welches Spiel kommentieren darf, wer ab der K.O.-Phase in welchem, also wer zum Beispiel für das Finale in Frage kommt, Halbfinale, Viertelfinale, jetzt seit neuestem Jahr auch das Achtelfinale bei der Euro. Wie wird das entschieden, wer welches Spiel begleitet? Und wie koordiniert sich da das Team?
Also ich habe in meinem Leben ja sehr viele Chefs. Die wichtigste ist die zu Hause. Das ist mir auch die liebste, aber ich habe dann einen Sportchef und einen Fußballchef und einen Sport am Sonntagchef und einen Quizchef und Chefinnen. Und ja, und beim Fußball ist es halt so, dass es da auch immer wieder Chefs gibt, die unterschiedlichsten, ob das Peter Elstner war, Hans Huber, Gerhard Lackner und wie sie alle heißen. Und die machen Pläne. Ganz ehrlicherweise, ich würde es zugeben, da und dort habe ich mich schon darum bemüht, dann auch erinnert daran, was wir ausgemacht haben, dass wir, der Thomas König und ich, uns eben abwechseln, was die Endspiele betrifft. Und ansonsten habe ich wenig Wünsche. Also in diesem Fall jetzt haben wir keine Österreich-Spiele im ORF, das machen die Kolleginnen und Kollegen bei Servus TV. Daher hat es da gar kein großes Gerangel gegeben. Aber auch sonst ist es bei uns immer relativ fair zugeteilt, wer was macht. Ich gehöre zu jenen, die jetzt eben schon lange dabei sein dürfen und mit der Erfahrung dann auch meistens von Anfang bis zum Ende unseres Programms dabei sein dürfen. Und ja, heuer habe ich überhaupt gar keinen Einfluss versucht zu nehmen oder mich großartig beworben um irgendwas. Ich mache nette Spiele. Mein erstes ist in Berlin, Spanien, Kroatien. Dann reise ich nach Hamburg. Also man kann sich nicht beschweren. Klar, nicht alles ist immer so super großartig nominell, aber oft sind dann auch die Partien, wo du dir denkst, verdammt, warum muss ich das machen? Ich hätte doch viel lieber Deutschland gegen Frankreich. Das ist dann oft so, dass genau die Partien, weiß ich nicht, Ägypten, Marokko und die Dinge bei Weltmeisterschaften super attraktiv werden. Ich hatte 2002 in Südkorea fast alle Südkorea-Spiele. Die sind bis ins Halbfinale gewandert. Dieses Land war völlig verrückt und ich hatte all diese Spiele. Und die Kollegen waren es mir dann schon fast ein bisschen neidig. Und vorher haben sie sich wahrscheinlich gedacht, kommt dem Game alles, was mit Südkorea zu tun hat, war sein erstes Turnier. Ja, so läuft es. Ich bin zufrieden mit dem, was ich bekomme.
Und Kroatien, Spanien ist ja auf keinen Fall ein schlechtes Auftaktspiel. Also da treffen ja schon mit die zwei Turnierfavoriten aufeinander. Das ist ja, also
Absolut.
besser kann man sich da wünschen.
Dazu muss man, ja, und dazu muss man ja auch sagen, da gibt es ja, also kaum Mannschaften, die nicht stark sind. Klar, es sind schon einige, aber die Europameisterschaft, das ist dann schon ganz gut besetzt. Aber ich habe auch Kroatien, Albanien zum Beispiel. Also das ist vielleicht jetzt auch nicht so der Kracher und dann schauen wir mal, wie das alles weitergeht.
Was sind denn bei so einer Live-Berichterstattung für dich persönlich, weil das ist wahrscheinlich auch von bei Kommentator zu Kommentator unterschiedlich, die größten Herausforderungen und spielt die Atmosphäre im Stadion dabei auch eine Rolle?
Naja, mittlerweile, also man ist natürlich vor allem als junger Mensch in diesem Beruf schneller mal erschlagen von all dem, was auf einen einprasselt. Gerade bei großen Turnieren gibt es einfach so viele Informationen, muss ich irgendwann einmal dann sagen, so pass auf, das habe ich, das genügt auch. Jetzt ist Schluss, weil du könntest bis 3 Stunden nach dem Spiel noch vorschauen, lesen in diversen Medien. Dann natürlich die Größe der Geschichte schon bei Anreise, bei diesen ganzen bürokratischen Dingen und logistischen Herausforderungen. Wie komme ich zum Stadion? Wo parken wir das Auto, falls wir überhaupt dürfen? Kommen wir öffentlich hin? Wie kommen wir durch die Menschenmengen? Wie geht sich das zeitlich aus? Und da kannst du, wenn du unerfahren bist, schon einen Stress kriegen. Und dann ist Worst Case. Also wenn du mit Stress dorthin kommst, vielleicht die Leitung auch nicht gleich funktioniert, dann bist du nicht in der Stimmung, in der du sein solltest. Ich weiß, Marcel Reif hat einmal zu mir gesagt, das ist eine der wichtigsten Sachen, ist, kommt dort gut ausgeruht und bester Laune dorthin. Also umgib dich vorher auch mit Situationen und Menschen, die dir gut tun. Schau, dass du ausgeruht bist, weil dann bist du konzentriert, dann hast du die richtige Laune und dann schau, dass du mit all dem, was du gelernt hast über dieses Spiel, auch ein bisschen über der Partie schwebst, den Überblick bewahrst. Also die Herausforderung ist dann oft, dass du sozusagen rechtzeitig auf seinem Platz bist, alles läuft, du deine Aufstellungen hast und dann drauf losarbeiten kannst, wenn das Spiel beginnt, einfach auch wirklich das Gefühl hast, ich bin bereit dafür. Also wenn es nach 6 Minuten das erste Mal kracht, dann weiß ich einfach, Baumgartner ist am Feld.
Und in der Geschichte gab es ja durchaus schon die ein oder andere kuriose, das ein oder andere kuriose Vorkommnis, auch bezüglich Fußballkommentatoren. Zum Beispiel wurde Hans Huber nach einem späten Ausgleich von Andreas Herzog beim WM-Qualifikationsspiel zwischen Israel und Österreich mit orangen Steinen beworfen. Hast du eine ähnlich bizarre Geschichte auf Lager oder ein denkwürdiges Erlebnis in deiner bisherigen, Karriere?
Na, wir sind schon durchaus auch mitten unter den Fans gesessen. Ich bin mal bei einem Champions League-Spiel in München gesessen und haben sie für den kleinen ORF in der großen europäischen Fußballwelt halt die Plätze in der letzten Reihe. Das ist dann schon relativ weit oben gewesen. Ja, haben sie reserviert für uns und ich setze mich dorthin und irgendwann klopft mir ein Fan auf die Schultern und sagt, wo ist denn, sag einmal, wo ist denn der Thomas König? Und ich habe gesagt, ja, der Thomas König, den haben wir rausgeschmissen, habe ich gesagt. So aus, fertig, reicht nicht, war zu bayernfreundlich. Wollte einen Witz machen, das hat der nicht lustig gefunden. Er hat gesagt, der Thomas König ist ein super Bayern-Fan und der hat das immer gut gemacht, was machst jetzt du da? Und dann habe ich mir gedacht, gut, er wird mir jetzt da 90 Minuten lang über die Schulter schauen und vielleicht sogar ein bisschen hinhören, also muss ein bisschen aufpassen. Ich habe auch Begegnungen gehabt mit Fußballfans, die sich dann nicht mehr ganz im Griff hatten und mich vor dem Stadion bedroht hatten, weil sie der Meinung waren, ich bin Fan der anderen Mannschaft. Das gibt's alles. Aber ich glaube, wenn man vernünftig tut und einen vernünftigen Umgang hat, mit den Menschen und die dann auch spüren dürfen, dass ich nicht unbedingt ein Ungustel bin, auch wenn sie das immer dachten, aufgrund meiner Kommentare, ich habe keine Lieblingsmannschaft. Versuche niemanden besser zu machen, niemanden schlechter zu machen. Es ist mir wirklich egal. Ich sehe gern guten Fußball. Das ist Gott sei Dank oft genug der Fall und das ist es. Und wenn es um einen Eigensinn in einem Stadion geht, dann ist es vor ein paar Jahren vielleicht auch ein Länderspiel gewesen, wo ich nachher noch auf der Position stehe, mein Headset dann noch auf habe und mir anhöre, was so die Prohaskas und alle anderen noch zu sagen haben und Interviews. Und schaue so in das leere Stadion und sehe plötzlich, da winkt mir einer. Und ich schaue, wer könnte es sein? Wieso winkt mir der und hört nicht auf? Und dann schaue ich genauer und sehe, es ist Alfred Dorfer durch einen Zaun durch und lege mein Headset ab und gehe natürlich dorthin. Und wir schütteln uns echt durch den Zaun die Hand. Und da habe ich mir gedacht, der meint gar nicht mich, aber er hat mich gemeint. Und hat mir quasi hergewunken und hat mir dann gesagt, dass er das einfach total gern hat, wie ich Spiele kommentiere. Und das hat mir so getaugt, dass mir das einfach auch im Kopf geblieben ist, wie sonst nur wenige Sachen, die sich in Fußballstadien ereignen. Ja, also es gibt Begegnungen in beide Richtungen.
Du hast vorher die Spiele von Südkorea angesprochen, die du sehr gerne kommentiert hast. Gibt es ein Spiel bei einem Großereignis, das du noch besonders in Erinnerung hast oder das du besonders gerne kommentiert hast?
Na, ganz viel. Ich kann mich erinnern an ein Spiel vor ein paar Jahren, als wir die Champions League noch hatten und Barcelona, ihr seid wahrscheinlich besser als ich, der ich dort war, aber Barcelona einen unaufholbaren Rückstand, ich glaube, gegen Paris Saint-Germain noch aufgeholt hat. Das war unfassbar, was da in dem Stadion los war. Und in Barcelona, in dem Camp Nou, sitzt man wirklich, wirklich weit oben. Und weit weg, aber das ist ein Tollhaus gewesen und die Stadt danach, also an das kann ich mich erinnern, das war unfassbar und ganz ehrlich, bei Großereignissen, speziell Weltmeisterschaften, auch bei Europameisterschaften, aber bei Weltmeisterschaften habe ich so viele tolle Spiele erlebt. Das Finale in Rio im Maracanã war war unglaublich, weil ich bin dort hingegangen, ich habe davor schon Spiele dort kommentiert, aber ich wusste, es ist ein WM-Finale im ehrwürdigen Maracanã-Stadion und ich darf das jetzt besprechen. Also da habe ich dann schon kurz weiche Knie gehabt, wenn der Schiedsrichter dann das erste Mal reinpfeift, machst du eh deinen Job und funktionierst im Idealfall. Dort ist das auch so gewesen, behaupte ich zumindest, hat auch Spaß gemacht. Aber also das, manchmal ist es einfach auch die Größe des Spiels, wo du dir denkst, oha, das ist aber jetzt schon eine Nummer. Genauso in Katar das Finale, wenn du weißt, okay, da waren jetzt ganz viele Spiele und die zwei sind übrig und jetzt sind echt nur mehr die wichtigsten und die großen Kicker da und die Fernsehstationen der ganzen Welt und da schauen jetzt echt viele hin. Das sind große Spiele. Und wenn du Glück hast, ist es dann auch sportlich noch attraktiv.
Ja, du hast es zu Beginn schon kurz angeschnitten. Was macht für dich eine gute Sportberichterstattung aus? Und schaust du vielleicht auch selbst Fußballspiele und vergleichst dich mit anderen Kommentatoren?
Na, ich vergleiche nicht mich, ich hör natürlich nicht zu, wie wahrscheinlich jemand, der nicht Fußballspiele kommentiert. Ich habe eins bei meinem ersten Turnier 2002 in Südkorea alle WM-Partien gesehen, nämlich die, wo ich kommentiert habe, logischerweise. Dann war ich gleichzeitig auch Assistent von Hans Huber. Er bei meinen Spielen mein Assistent, ich bei seinen Spielen sein Assistent. Und die wir nicht kommentiert haben, er oder ich und im Stadion waren, die haben wir im Fernseher geschaut und der hat, das war wirklich große Schule, hat gesagt, so, wir nehmen uns bei jeder Partie einen Zettel. Und schauen nicht auf die grafischen Aufstellungen, sondern wir schreiben die Aufstellungen aufgrund des Spielverlaufs. Also wir schauen rein, schauen uns an, wie die am Feld sind. Und so hab ich gelernt, Aufstellungen zu lesen und zu schauen. Ich habe nur jetzt den Faden verloren, was die Frage war. Aber das ist es, wie ich das erlebt habe. Was wolltest du nochmal wissen?
Gute Sportberichterstattung.
Ah ja, genau. Gute Sportberichterstattung. Und ja, den Menschen dann das näher zu bringen, was sie nicht sehen, das ist für mich ganz, ganz essentiell. Und darum bin ich gekommen auf diese Aufstellungsgeschichte. Ich glaube eben, dass es beim Zuschauen für mich, wenn ich nicht kommentiere, auch so ist, dass ich da ein bisschen so den Job mache. Ich schaue einfach auch, in was für Formationen spielen die, wer spielt wo. Also das tut ja dann der Großteil der normalen Zuschauerinnen und Zuschauer nicht. Die genießen das Spiel und das ist dann auch ein bisschen mein Job, ihnen das zu ermöglichen. Das heißt aber auch, Szenen, da habe ich sehr viel von Marcel Reif auch gelernt, es ist ein Tor gefallen und er sagt dann, reden Sie mir das nicht kaputt. Die Menschen schauen sich ein Spiel an, um ein Tor zu sehen, dann jubeln die, fallen sich wie Kleinkinder in der Sandkiste um den Hals. Und irgendeiner quatscht, das kann man nicht schöner reden. Darum bin ich ein bisschen Fan davon, wenn ein Tor gefallen ist, lass die einmal in ihre Emotion und dann erklär, was man vielleicht nicht gesehen hat, die Entstehungsgeschichte, warum ist dieses Tor überhaupt gefallen. Der Job des Kommentators ist, über dem Spiel zu schweben, alles im Blick zu haben, den Menschen zu erklären, in wenigen guten Worten, in guter Sprache, was wird da heute passieren? Warum treffen sich diese zwei Mannschaften hier auf der Wiese? Wie viele Leute sind da? Wo ist das Ganze? Wie ist die Stimmung? Und dann, was passiert da gerade? Und Sie können es vielleicht auf diesem Castle nicht erkennen.
Jetzt sind ja bei einer Euro aus ganz Europa eigentlich Medienvertreterinnen vor Ort. Bist du da auch im Austausch mit anderen Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedensten Ländern?
Ja, selbstverständlich. Also ich bin gerade im intensiven Austausch in diesen Tagen mit dem Sascha Rüfer zum Beispiel aus der Schweiz, den ich gut kenne, mit dem ich schon das eine oder andere Abendessen verbracht habe. Und das Schöne ist dann, du hockst mit den Kollegen und es wird nur über Fußball geredet. Es wird die ganze Zeit über Fußball geredet. Es gibt eigentlich kaum was Schöneres im beruflichen Bereich. Und du bist halt dann auf einer Reise, du bist weg von der Familie. Das ist oft schwierig gewesen in den letzten Jahren, auch wenn die Kinder noch klein sind. Aber wenn du dann weg bist und keine anderen Verpflichtungen hast als dieses Event, dann wird einfach fußballisiert von 0 bis 24 Uhr. Und natürlich, der Kollege rechts, aus Deutschland, der Kollege links aus der Schweiz, der vorne aus Italien, der hinten aus England, Natürlich schließt man Kontakte, man sieht sich immer wieder. Dann gibt es ein paar, die kenne ich auch, weil die auch Skifahren zum Beispiel machen. Der Kollege aus Slowenien macht Skirennen und Fußballspiele. Dann sehen wir uns irgendwo, gehen nachher noch auf ein Bier, tauschen uns aus, schicken uns vielleicht per Mail noch die diversen Vorbereitungen auf die Spiele. Es ist großartig und es nimmt kein Ende.
Ja, cool. Und abschließend vielleicht noch ein paar Fragen zum sportlichen Geschehen bei der Euro. Was sich eigentlich jemand wie du als Sportkommentator, der klar, da herrscht in erster Linie natürlich bei der Euro vielleicht nicht ganz, weil da drückt man natürlich Österreich die Daumen, aber man versucht dann doch immer alles auf alles einen relativ neutralen Blick zu bewahren, was du vorher auch schon angesprochen hast mit beim Marko Arnautović-Thema. Aber Österreich lebt aktuell in einer Euphorie. Es herrscht eine unfassbare Aufbruchsstimmung vor der Euro. Wie schätzt du die realistischen Chancen vom österreichischen Nationalteam an bei der Euro?
Also, ich mag vielleicht vorausschicken, zu Österreich gebe ich gern meine Einschätzung ab. Ich bin keiner, der irgendwie einen Turnierfavoriten tippt. Das hat einen ganz einfachen Grund. Werde ich natürlich recht oft gefragt, im privaten Umfeld wie auch beruflich bei solchen Gelegenheiten wie in dem Gespräch jetzt mit euch. Das mache ich aus einem ganz einfachen Grund nicht. Ich habe das irgendwo dann im Hinterkopf, dass ich da in 3, 4, 5 verschiedenen Medieninterviews, was auch immer, gesagt habe, Frankreich wird Europameister. Und ich nenne jetzt irgendein Beispiel, weil es begleitet mich und ich mag nicht im Hinterkopf irgendeinem Tipp von mir im Vorfeld des Turniers hinterher kommentieren. Und das passiert aber. Ich weiß, dass das passiert, denn ich hatte mal einen guten Freund, der plötzlich Trainer einer österreichischen Mannschaft war. Und ich nicht Fan dieser Mannschaft, aber du merkst, du willst, dass es denen gut geht. Und das ist nicht meine Aufgabe als Kommentator, da auch nur eine Färbung reinzubekommen. Also das ist mir wirklich wichtig. Was Österreich betrifft, ist, ich glaube, ich sage es einmal so, 2016 hatte ich das Auftaktspiel Österreichs gegen Ungarn und wir waren sehr euphorisch im Vorfeld, weil Marcel Koller mit einer unglaublichen Truppe wirklich tolle Stimmung geschaffen hat, tolle Ergebnisse. Und das, was Ungarn dann mit dieser Mannschaft gemacht hat, hat mich so enttäuscht, weil es mit so einfachen Mitteln, einfach nur mit Härte, ohne große fußballerische Leistung, haben uns die sozusagen in die Ecke gestellt. Und ich war so enttäuscht nachher und habe mir gedacht, okay, ich lasse mich da emotional nie wieder drauf ein. Gelingt natürlich nicht. Ich bin der Meinung, dass diese Mannschaft alles erreichen kann. Und ich bin aber nicht der, der eine Mannschaft oder Österreich hochjubelt und am nächsten Tag wieder alles kaputt redet. Ich glaube wirklich, dass da sehr viel möglich ist, weil die eine Truppe haben und wenn sie jetzt auch es schaffen, über einen Turnierverlauf hin eine homogene Truppe zu bleiben. Und ich glaube, dass das dieser Trainer mit seinen Leuten, mit seinem Umfeld herbringen kann. Dann ist alles möglich, aber es ist Fußball. Wir können Frankreich schlagen, Österreich kann Frankreich schlagen, kann dafür gegen Polen verlieren. Es ist Fußball.
Gut, und es ist natürlich auch unfair, vielleicht einzelne Spieler da als Hoffnungsträger herauszuerkoren, aber zum Beispiel ein Christoph Baumgartner ist aktuell in einer herausragenden Form im Nationaldress. Welche Spieler könnten deiner Meinung nach auch international jetzt, wo könnte da auch international der Stern aufgehen, die wir jetzt vielleicht nur wir in Österreich besonders am Radar haben?
Reden wir über österreichische Spieler.
Genau.
Ja, also ich glaube auch, dass also Christoph Baumgartner ist in einer überragenden Form. Wir haben halt auch schon oft erlebt, dass dann, wenn es darauf ankommt, alles wieder ganz anders ist. Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. Aber der hat ein wahnsinniges Selbstvertrauen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der lange, was sein Vereinsleben betrifft, in der Situation bleibt, dass er bei einem Verein spielt, wo er gar nicht oft von Anfang an spielt, mit dieser Wucht, die der auch hat, der funktioniert in dieser Nationalmannschaft so großartig. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie es ihm aufgeht, und was danach alles ist. Also, den halte ich auch für ganz, ganz wichtig, aber das ist nicht die große Überraschung, nachdem der in 5 Teamspielen in Folge 5-mal getroffen und dazu Assists gegeben hat. Also, der ist in einer super Form. Ich bin wahnsinnig gespannt. Ich habe das Gefühl, wenn ich ihn da jetzt zuletzt gesehen habe auf der Seite, dass er sich mental wieder erholt hat. Marcel Sabitzer halte ich für großartig. Ich könnte mir vorstellen, dass der Michi Gregoritsch, ja, jetzt vielleicht im letzten Spiel gegen die Schweiz, aber da haben jetzt wenige wirklich glänzen können, wie es halt üblicherweise so ist im letzten Spiel vor einem Großereignis. Aber ich glaube, dass der auch, das könnte sein Turnier werden. Und ja, also ich glaube, echt auf allen Positionen. Conny Leimer ist bei Bayern, was soll noch sein? Aber klar, also dass da, wir haben jedenfalls 4, 5, 6 Spieler, die hundertprozentig international sehr auf sich aufmerksam machen können. Das Blöde ist halt, du kannst als Spieler einen super Tag haben, wenn die Mannschaft nicht funktioniert und das Ergebnis dann auch nicht, wenn sie international auch nicht so sehr aufmerksam auf dich. Also es muss viel zusammenpassen, aber ich glaube, wir haben ein paar, die das Zeug dazu haben, ganz groß rauszukommen.
Dann machen wir vielleicht abschließend noch einen Blick über die Euro hinaus. Wie wir wissen, die Mannschaft ist sehr gefestigt. Es scheint sehr gut zu harmonieren. Und Ralf Rangnick, der Teamchef, hat da sicher auch einen großen Anteil daran mit seinem Team, mit seinem Staff beim ÖFB. Was glaubst du, wie weit oder welchen Weg, besser gesagt, kann das österreichische Nationalteam nach der Euro gehen? Kann es vielleicht mal wieder eine WM-Teilnahme werden?
Naja, das glaube ich, dürfen wir, also müssen wir mal die EM abwarten, natürlich auch, weil dann machen uns ja wir alle wieder ein aktualisiertes Bild, wie diese Mannschaft auch in einem Turnier oder Finalturniermodus funktioniert. Das ist ja nicht unerheblich. Und dann behaupte ich, das ist nicht so hochgegriffen. Also würde, glaube ich, auch jeden einzelnen Spieler und Betreuer des Nationalteams wundern, wenn wir uns da draußen nicht erwarten dürften, dass diese Mannschaft sich auch für eine WM qualifiziert. Also allemal, na selbstverständlich. Also da darf auch keiner böse sein, dass wir uns das erwarten und dass wir enttäuscht sind, wenn es nicht klappt oder wenn da Spiele nicht funktionieren. Das ist halt so, wenn man, das geht ja jedem in seinem privaten und beruflichen Umfeld auch so, wenn man gewisse Dinge gut macht, dann steigen die Erwartungen bei den Menschen und ja, also das dürfen wir uns jedenfalls erwarten.
Ja, super. Oliver, danke dir für diese echt spannenden Einblicke in dein Arbeitsleben, deinen Werdegang und auch deine kurze sportliche Einschätzung zum österreichischen Nationalteam. Wir freuen uns natürlich wieder alle sehr darauf, deine Stimme während zahlreicher dieser Spiele bei der Europameisterschaft zuhören und dir lauschen zu können und wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg und Spaß bei der Europameisterschaft.
Ja, vielen Dank. Danke für das Gespräch. Freut mich.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's dann auch schon für heute von der Stadionsprechstunde. Wir hören uns bereits Ende dieser Woche wieder, wenn wir hoffentlich über das Österreich oder nächste Woche, wenn wir hoffentlich über das erste österreichische Erfolgserlebnis bei der Europameisterschaft gegen Frankreich reden können. Bis zum nächsten Mal.